Hi, wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Mein Name ist Jan, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Dieses Mal gehen wir auf eine kleine Reise, habe ich mir gedacht. Wir fangen mal an, uns die Weinbaugebiete Deutschlands anzuschauen und fangen an mit der Mosel, weil sie mir am nächsten ist, weil das der Fluss, die Weinregion ist, mit der es bei mir anfing mit dem Thema Wein. Und ja, ich nehme euch mit flussaufwärts von der Saar bis Richtung Koblenz und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jo, okay, die aufmerksamen Hörer werden jetzt sich gefragt haben, warum spricht er von der Saar? Ich dachte, wir reden über die Mosel. Genau, das Weinanbaugebiet Mosel beinhaltet auch die beiden Nebenflüsse Saar und Ruwer. Und zwar beginnt das Weinbaugebiet wirklich ganz im Nordwesten des Saarlandes an der Grenze zu Frankreich in der kleinen Stadt Perl, kann man sagen. Wirklich kurz vor der Grenze zu Frankreich an der Mosel geht's los, bis hoch nach Koblenz, beziehungsweise vorher Cochem oder so. Bis dahin findet man die bekanntesten Weingüter an der Mosel. Richtung Koblenz selber nimmt die Qualität ab, will ich so nicht sagen, aber zumindest traditionell, was die Weingüter von Weltruhm angeht, gibt es da dann langsam nicht mehr so viele. Ähnlich ist es auch weiter flussaufwärts. Im Saarland gibt es auch nicht mehr so viele, dass die weiter südlicheren guten Gebiete sind wirklich an der Saar und der Mittelmosel. Aber dazu kommen wir jetzt gleich, indem wir einfach mal, wie gesagt, flussabwärts gehen und schauen, okay, wie geht's denn hier los? Man kann sagen, dass der Fluss eigentlich sich total eignet, um Wein anzubauen, wäre da nicht der Breitengrad. Ja? Also wir sind relativ weit nördlich von Weinanbaugebiet und die Wärme ist eben hier ein bisschen schwierig zu finden. Seit der Klimaerwärmung hat sich das etwas gebessert. Ich meine, auf die Klimaerwärmung wird immer geschimpft, aber für den Weinbau hat sich schon ein bisschen was getan. Man kann sagen, dass seit den 1990ern eigentlich 30% des Weinbaus an der Mosel zurückgegangen ist, was die Rebflächen angeht. Also es ist eine sehr schrumpfende Weinwirtschaft, die aufgrund der Arbeitsintensität einfach zurückgegangen ist. Und es fehlen die Jungwinzer, die nachkommen, um weiterzumachen. Das liegt daran, dass wir sehr, sehr, sehr steile Hänge haben. Das Moseltal ist sehr steil und die Weine müssen aber am Berg relativ in Flussnähe, um von der reflektierenden Sonne auf dem Fluss profitieren zu können, damit Wärme in den Berg reinkommt und die Rieslingtrauben, denn wir sprechen fast ausschließlich von Riesling, zumindest wenn wir über die Spitzenweine an der Mosel sprechen, sprechen wir immer von Riesling, damit der wirklich gut reift und ich sag mal, man eine Auslese produzieren kann und so weiter, muss da auch schon ein bisschen Wärme dran. Das ist an der Mosel nicht so leicht. Daher diese Steillagen immer Richtung Fluss, Südhänge, das sind die allerbesten Lagen. Und die sind natürlich sehr schwer zu bewirtschaften. Da ist kein Maschineneinsatz möglich. Es gibt Karren, die dann per Seilzug in den Weinberg gelassen werden. Aber es ist leider festzustellen, dass sehr, sehr viele Weinberge brach liegen. Das ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen wieder sich dabei zu verbessern. Durch die Klimaerwärmung wird es einfach ein bisschen wärmer wieder an der Mosel und somit kann man auch ein bisschen vielleicht weg vom Fluss und auch Weinberge und Hänge werden besser, die nicht, sag ich mal, Klasse 1 Lagen und weltweiten Ruhm genießen. Es finden sich an der Mosel trotzdem Jungwinzer, die da mit frischem Wind rangehen. Nichtsdestotrotz bleibt traditionelle Weingutarbeit eigentlich Steckenpferd der Mosel. Viele Winzer sind sehr auf Tradition bedacht. Das sieht man vor allem an den Etiketten. Wenn ihr euch die Etiketten der Mosel-Rieslinge anschaut, werdet ihr viel altdeutsche Schrift sehen. Ihr werdet Burgen sehen auf den Etiketten. Ihr werdet Anspielungen an sakrale Elemente sehen. Ihr werdet Mönche sehen. Und viele, alteingesessene Namen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es Riesling an der Mosel wirklich schon ewig gibt, und zwar seit dem 4. Jahrhundert. Da kamen die Römer an die Mosel und haben dort Wein gepflanzt. Das war noch kein Riesling. Der kam erst im 15. Jahrhundert, und ab dem 18. Jahrhundert wurde der fest dort verwurzelt. Also dann ab dem 18. Jahrhundert war eigentlich Riesling die meist angepflanzte Rebsorte. Total lagenabhängig, die Mosel. Das muss man leider oder Gott sei Dank sagen. Es macht die Klassifizierung etwas leichter. Ich werde euch mal im Laufe des Podcasts einige Lagen, Namen und Orte nennen, die für Qualität sprechen. Nichtsdestotrotz macht es das natürlich schwierig, Weine in Masse zu produzieren. Insofern ist es ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt nicht weiß, okay, Drittenheimer Apotheke, was heißt das? Grundsätzlich kann man sagen, dass die Lagen auch meistens von sehr renommierten Weinbetrieben gepachtet oder besessen sind. Besessen sind? Das klingt blöd. Nein, dass die sehr berühmte Weingüter dort Parzellen haben. Insofern kann man oft auch nach Preis gehen. Moselweine sind teuer. Also guter Riesling von der Mosel kostet eine Stange Geld, ist aber international wirklich, sucht seinesgleichen und wird ständig prämiert. Dazu kommen wir auch noch. Jetzt fangen wir aber mal an und starten relativ weit flussaufwärts, wie gesagt, an der Saar. Man soll auch sagen, dass die Mosel ja quasi auch an der luxemburgischen Grenze entlang fließt. Also es gibt auch in Luxemburg Weingüter, die Riesling produzieren. Aber vor allem produzieren die auch Auxerrois. Die machen wirklich mehr säurearme Rebsorten, da die Weinberge dort einfach nicht die perfekten Lagen besitzen und relativ säurebetont werden, wenn man den Riesling anbaut. Das kommt der Sektkellerei sehr entgegen. Also die Domaine Vermoselle kann ich empfehlen. Die machen super Sekt. Die machen aber auch guten Auxerrois. Die machen also Rebsorten, die eh nicht so viel Säure haben, da sie in dieser kühlen Temperatur einfach zu viel Säure abbekommen würden. Insofern reden wir jetzt nicht über luxemburgische Weine, sondern wir behandeln die deutsche Seite der Mosel. Wie gesagt, eigentlich reden wir hier nur über Riesling. Es gibt kleine Ausnahmen, dazu komme ich später. Also an der Saar und der Ruwer, die sind nicht weit voneinander entfernt, ist viel grauer Schiefer. Also man verbindet mit der Mosel sowieso Schieferhänge, die auch für Riesling angeblich besonders förderlich sind, reflektiert die Wärme gut, ist gut im steilen Hang, ist auch so relativ brüchig, Schiefer, je nachdem wie die Hänge beschaffen sind, sodass Reben sehr tief in den Boden reinkommen können, was dafür sorgt, dass sie sich besser mit Mineralien versorgen können, relativ karge Temperaturen bzw. karges Klima aushalten können, gute Drainage für das Wasser, das vom Himmel kommt. Nichtsdestotrotz bleibt weiterhin sehr arbeitsintensiv, was die Weine natürlich auch ein bisschen teurer macht. An der Saar, sagen wir mal, war bis zum Klimawandel wirklich nur so ca. 30-40% der Jahrgänge in Ordnung, also jeder dritte, vierte Jahrgang von 10 war trinkbar. Das hat sich zum Glück gebessert. 720 Hektar Rebfläche zurzeit. Und was die Weine hier speziell ausmacht, ist ein bissiger Apfelgeschmack, eine Honignote und etwas stahliger. Ja? Die Weine von der Saar sind alle sehr fein. Die sind präzise, aber nicht sehr saftig. Die sind feingliedrig, können auch ein bisschen rassiger sein, aber sind eigentlich wirklich eher als sehr zart einzustufen. Frucht und Extrakt ist vorhanden, also das sind auf keinen Fall schwachbrüstige Weine, aber die sind im Vergleich zu anderen Weinanbaugebieten wirklich sehr zart. Wirklich zu empfehlen ist Egon Müller. Wer sich's leisten kann, darüber habe ich schon mal in einem der vergangenen Podcasts gesprochen, die Trockenbeerenauslese für, waren es 13.000 Euro auf der Auktion. Also die teuersten Weine der Welt kommen von Egon Müller. Egon Müller Scharzhofberg, das ist das Weingut, das ihr suchen müsst, sitzt in Wiltingen und hat zum Beispiel die Braune Kupp als Top-Lage. Hervorragende Weine, natürlich vor allem die Auslesen sind Weltklasse, sollte man sich in den Keller legen, kann man 40 Jahre aufheben, no problem, danach aufreißen oder sehr, sehr teuer verkaufen, je nachdem, wie es um einen finanziell gestellt ist. Sehr zu empfehlen ist auch das Weingut Van Volksem. Das hat eine besondere Historie hinter sich. Das lief mal sehr lange nicht so gut. Und dann ist einer der Familienmitglieder der Bitburger Brauerei, also der Gründungsmitglieder, Gründungsmitglieder wäre jetzt schon ziemlich alt, der junge Herr heißt Roman Niewodniczanski, ist seine Vorfahren sind in der Bitburger Brauerei Gründungsmitglieder bzw. in der Finanzdirektion und er hat sich entschieden, nach einem Studium in Trier das Weingut Van Volksem zu übernehmen, das seitdem auch wirklich floriert. Die haben sich dann total auf reduzierten Ertrag, viel Laubarbeit am Weinberg, Laubwandarbeit entschieden, Handarbeit only und das kommt den Weinen sehr zugute. Man hört viel Lob. Sie sind auf sehr vielen Weinkarten renommierter Sternebetriebe und durchweg absolut super Knaller Rieslinge. Total zu empfehlen. Richtig schöner Saar-Riesling. Wir haben das Weingut Van Ottegraven von Herrn Günther Jauch. Dann St. Urbanshof in Leiven. Sehr, sehr empfehlenswert. Peter Lauer in Eil. Eiler Kupp ist eine Lage, die dort sehr gerne gesehen wird. Absolut zu empfehlen. Wir haben das Schloss Saarstein in Serrich. Da sollte man mal hinfahren, wenn man in der Nähe ist. Wunderschönes Schloss, toller Ausblick, tolle Räume. Ab und zu machen die Verkostungen auch super Weine. Ja, und wir haben sehr viele karitative oder eben kirchliche Einrichtungen aus Trier, die sehr viel Rebflächen besitzen. Dann wären die bischöflichen Weingüter, dann das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier macht Wein. Da wäre zu nennen der Fritz Willi. Das ist ein super angenehmer Trinkwein, so ein Riesling für zwischendurch. Absolut cooles Marketing, muss man den lassen. Ja, und dann hätten wir die Saar schon abgehakt. Ich mache das ein bisschen kürzer. Die ist nicht so schon, weil ich den Podcast nicht so lange machen möchte, nicht zu unterschätzen. Saar-Rieslinge sind, wie gesagt, Weltruhm. Waren schon zu Kaiserszeiten Rieslinge, die der Kaiser auch auf Staatsempfängen ausgeschenkt hat. Absolute Topweine und die sind wieder richtig im Kommen. Nicht zu vergessen ist das Weingut Forstmeister Gels Zilliken in Saarburg mit der Toplage Saarburger Rausch. Die sind Weingut Winzer des Jahres 2017 geworden im Gomio. Seit 2015 haben sie 5 Trauben, also die höchste Wertung des Gomios und machen wirklich fantastische Weine. Fantastisch. Ich habe selber mal das Glück gehabt, dort eine Verkostung mitmachen zu können. Wirklich wunderbar, super sympathisch auch alle. Sehr offen, was ihre Weine angeht und wirklich bodenständig. Ach, kann man viel zu viel gute Sachen drüber sagen. Also wirklich Forstmeister Gels Silicon, wunderschön. Wunderschöne Weine. Absolut zu empfehlen. Ist der Hammer. Jo, da möchte ich aber nicht bei stehen bleiben. Wir gehen weiter Richtung Trier. Jetzt habe ich Ruwa ausgelassen, ne? Ruwa haben wir gute Lagen, und zwar in Eitelsbach, den Karthäuser Hofberg mit dem Weingut da, mit dem Weingut Karthäuserhof. Wir haben Mertesdorf, da findet sich auch eines der Spitzenweingüter der Mosel, nämlich Maximilian Grünhaus. Die haben dort Lagen, absolut zu empfehlen. Jo. Weiter geht's aber zur Mittelmosel. Da gibt es nämlich ein bisschen mehr. Und das erstreckt sich so, sagen wir mal, vom Bernkastel bis Pünderich und Reil. Hier sind die Toplagen, die Trittenheimer Apotheke, die ich eben schon mal erwähnt habe, in Trittenheim. Und dazu noch das kleine Leiterchen. Das ist eine Parzelle in der Apotheke. Wir haben in Leiben sehr viele Jungwinzer. Ja, mit guten Wein, also wenn man Wein aus Leiben trinkt, absolut zu empfehlen. Viele junge Leute, die da sind und sich mit dem Weinbau beschäftigen und das Ganze vorantreiben. Wir haben in Neumagen-Drohn, haben wir St. Urbanshof, habe ich eben schon mal erwähnt. Wir haben den Reichsgraf von Kesselstadt, die Weine habe ich auch schon mal erwähnt vor kurzem und auch ein Etikett gepostet. Von Kesselstadt ist sowieso ja sehr weit verbreitet, haben viele. Auch in der Ruwa haben sie Rebflächen, absolut empfehlenswert, machen aber wirklich sehr trockene, sehr saure, spitze Rieslinge, die wirklich einiges abverlangen dem Trinker. Also nichts für schwache Nerven. Wir haben Reinhard Hart an der Mittelmosel und die in Neumagen drohen wirklich die Top-Lagen sind. Das Peaceporter Goldtröpfchen, was sehr bekannt ist, wirklich als Spitzenlage. Die Weine von dort sind wirklich sehr honigbetont. Der Schieferboden ist leicht tonartig. Man kriegt da wirklich Aromen, die sind, ja, wirklich, da schwelgt man drin. Also wer gerne Riesling trinkt, ja, Peaceport, das kennt aber normalerweise jeder gut, der gerne Riesling trinkt. Peaceporter Goldtröpfchen, wirklich fantastische Weine. Man fühlt sich zurückversetzt ins 17., 18. Jahrhundert und schwelgt in seinem Ohrensessel beim Trinken. Das ist wirklich eine Offenbarung. Brauneberg ist eine große Erhebung in der Mittelmosel. Dort gibt es viele Toplagen, zum Beispiel den Brauneberger Juffer, die Juffer Sonnenuhr. Das sind, wenn man das auf einem Etikett liest, muss man einiges an Geld bezahlen. Aber das lohnt sich und das schmeckt man raus. Ich habe diesmal leider keine Weine, weil es einfach den Podcast sprengen würde. Vielleicht mache ich das wann anders mal, dass wir einen kleinen Riesling-Test machen und ein paar Spitzenlagen vielleicht trinken. Mal gucken. Vielleicht nach Weihnachten, wenn die Kassen vielleicht voller sind. Obwohl meistens ist es ja so, dass man Geschenke kauft und danach kein Geld mehr hat. Wie auch immer. Das sollte man gemacht haben. Auch hier Weingüter, die zu empfehlen sind. Fritz Haag, ja? Max Ferdinand Richter, dann hat auch Granz Fassian, ein relativ großes Weingut, hat Apothekenanteile sozusagen. Aber Fritz Haag sei euch wirklich ans Herz gelegt, wenn wir von der Mittelmosel sprechen. Dann kommen wir nach Bernkastel, Bernkastel-Kues, das ist wirklich auch ein sehr bekanntes Dorf oder ja, Stadt, möchte ich jetzt, ist wahrscheinlich eine Stadt an der Mittelmosel. Da sollte man auch unbedingt hinfahren. Das ist zwar sehr touristisch, aber von dort sieht man 5 Kilometer lang eigentlich Reben an sehr hohen, bis 200 Meter hohen Hängen. Das ist sehr beeindruckend, so eine Rebenwand. Wirklich, wirklich schön. Auch sehr, schon ein bisschen touristisch, aber auch schöne Fachwerkhäuser und alles. Das lohnt sich definitiv. An Weingütern haben wir in Bernkastel Schloss Lisa, Thomas Haag. Ja, die haben die Lage Rosenlei, die sehr wirklich super Weine herstellt. Dann haben wir den Doktor, den großen Hang. Ich finde, was speziell für Bernkasteler Weine spricht, um mal die Begebenheiten der einzelnen Teile der Mosel zu besprechen, ist Die haben so eine leichte Feuersteinnote, was man sehr oft mit Moselriesling vergleicht, weil in Bernkastel ist das sehr besonders. Deutsche Rieslinge generell, speziell Moselriesling, haben eine Petrolnote, so eine leichte Benzinnote, vor allem wenn sie reifen. Aber in Bernkastel ist da noch so ein Feuerstein mit bei. Das ist wirklich sehr, sehr speziell, muss man mögen. Ich liebe es. Wir haben die Dörfer Wehlen. Ja? Da haben wir so einen steinigen, flachgründigen Schiefer. Das sind sehr filigrane Weine, die sehr auf kargen Boden sind. Dann haben wir Grach mit der Toplage Gracher Himmelreich. Da haben wir tiefen, schweren Schiefer und auch etwas erdigere Weine. Wir haben wirklich sehr, sehr viele, viele berühmte Weingüter, weltberühmte Weingüter. Ja, da haben wir J.J. Prüm, absolut Spitzenweingut, Markus Molitor, der in den letzten Jahren immer prominenter wurde, ist so eine der großen Prominenzen auch der Mosel mittlerweile. Der macht auch super Spätburgunder. Das ist die kleine Ausnahme, die ich erwähnen wollte vom Riesling. Markus Molitor Spätburgunder sollte man getrunken haben. Wir haben Bernkastel, also es war jetzt in Wehlen, wir haben in Bernkastel dann noch Dr. Losen, wirklich legendärer Moselwinzer, legendär. Sollte man trinken. Also ich habe ja einige Namen rausgehauen bereits, die ihr euch auf einer Liste schreiben solltet. Dr. Losen gehört dazu. Weingut Selbach-Oster, Willi Schäfer, das sind alles Weingüter, die wirklich Rang und Namen haben. Aber auch in Sphären vordringen, wo man ja schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Dr. Losen ist auf jeden Fall etwas, das man mal ausgeben sollte, was auch etwas leichter zu bekommen ist. Diversen Online-Shops. Dann haben wir in Uerzig, das ist ein relativ großer Anbau, eine ziemlich große Anbaugemeinde sogar. Da sind die Hänge etwas zerklüfteter mit rotem Schiefer. Und berühmteste Lage ist wahrscheinlich der Uerziger Würzgarten. Die haben ja wirklich sehr rassige Weine, rassiger als in Zeltingen. Dann den Prälat, das ist der wärmste Weinberg der Mosel, wo Dr. Losen auch Parzellen besitzt und daraus fantastische Weine macht. Ich meine, der wärmste Weinberg, da ist schon mal ein bisschen was möglich. Ja? Genau. Ab Kinheim war es früher eigentlich schon vorbei mit guten Weinen. Aber heute gibt es auch da fähige Winzer, die da einiges draus machen, weiter flussabwärts. Und zwar wäre da zu nennen Weißer Künstler aus Enkirch. Schöne Weine. Clemens Busch, was ich hier mir unterstrichen habe, habe ich schon oft getrunken. Clemens Busch sollte man auch auf die Liste schreiben in Pünderich. Der stellt seine Weine biodynamisch her. Dazu werde ich auch mal irgendwann eine Folge machen. Was ist Biodynamie? Was sind biologische Weine, was sind vegane Weine? Das kommt irgendwann. Stay tuned. Ja, aber Clemens Busch sollte man sich auch auf die Liste schreiben, definitiv. Zwischen Zell und Cochem gibt es sehr schmale Terrassen. Deswegen nennt man das auch die Terrassenmosel. Dort sind die Steilhänge nicht mehr so gegeben. Es ist möglich, Wein auf Terrassen anzubauen. Da sind bekannte Lagen, zum Beispiel Kalmont bei Bremm, Gens in Gondorf und in Winningen ist es Uhlen und Röttgen. Die gehören dem Weingut Knebel, das man sich auch merken sollte. Winningen ist auch ein super Weindorf. Bremm ist an der Moselschleife, da ist auch eine Moselschleife sehr schön zu sehen. Sehr schön anzusehen, sehr pittoresk. Die ganze Mosel sehr pittoresk. Wir haben viele Burgen, die Steilhänge. Das macht schon was aus, da unten mal mit dem Schiff lang zu fahren, mit dem Auto oder von oben runter zu gucken. Kann ich jedem nur empfehlen. Gibt schöne Wanderwege, Weinwanderwege. Das sollte man mal gemacht haben, da hoch Richtung Eifel. Und dann an der Mosel lang. Die Burgen sich anzuschauen. Man fühlt sich ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Nicht nur, wenn man sich die Weinetiketten anschaut, sondern wenn man auch mal dahin fährt und sich ein bisschen umschaut. Ja, also alle Riesling-Lovers, sei ans Herz gelegt, unbedingt mal an die Mosel bzw. Saar-Ruwer zu fahren. Ich kann auch jedem empfehlen, einfach nach Trier zu gehen oder zu fahren, besser zu fahren und sich dort mal durch die Weinbars zu trinken. Viele Weingüter haben auch ihre Pendancen in der Nähe und haben diverse Weinstuben, in denen man die Weine verkosten kann. Generell kann man zu vielen Weingütern auch super hinfahren. Es gibt den Saar-Riesling-Sommer. Jeden Sommer an der Saar startet in Saarburg, wo verschiedene Shuttlebusse einen auf die Weingüter bringen. Und dort kann man diverse Weine von vielen Weingütern verkosten. Abends gibt es Musik und was zu essen. Kann ich nur jedem ans Herz legen, der gerne Riesling trinkt. Aber auch andere Weine sind dort vorzufinden. Auch Weingüter aus der Pfalz kommen mal vorbei. Und dann kann man zum Beispiel mal beim Weingut von Günther Jauch im Garten chillen, wa? Wer hätte es gedacht? Das ist auch mal was Feines. Schaut euch das mal an. Ich hoffe, ihr habt die Mosel im Blick. Das ist mir immer ein bisschen ein Anliegen. Ist ja je nachdem, woher man kommt aus Deutschland, weiß man gar nicht so recht, wo kommt der Wein her, wie ist das. Auf Instagram habe ich in euch ein schönes Bild von der Mosel gepostet. Ich versuche mal weiter zu verlinken auf diverse Weinkarten, die es gibt. Das ist immer ein bisschen schwierig wegen Urheberrecht. Ich kann euch aber empfehlen, auf deutscheweine.de zu gehen. Das ist nämlich die Website des Deutschen Weininstituts und dort könnt ihr alle Weinanbaugebiete euch mal anschauen auf einer Karte. Dort findet ihr natürlich auch die Mosel, da könnt ihr ranzoomen und dann noch ein bisschen mehr sehen, die ganzen Ortschaften. Das ist ganz spannend für alle, die versuchen vielleicht dem Podcast auch visuell zu folgen, denen kann ich das ans Herz legen. Ich habe ewig nach einer Karte gesucht, die ich posten kann, leider keine gefunden, die ich auch irgendwie mit dem Urheber verlinken könnte, deswegen tut es mir leid. Vielleicht kann ich sowas mal in eine Story packen. Da fällt es ja nicht so auf, ne? Insofern, jo. Also, zieht euch unbedingt bitte Forstmeister Gelz-Zilliken rein. Nicht umsonst Winzer des Jahres 2017. Ja, ach so, Weinjahrgänge. Total interessant, finde ich immer, weil man spricht immer so von Weinjahrgängen. Aber was soll man denn jetzt trinken und kaufen? Kann ich nur empfehlen, 2015, Leute. Wenn ihr was von 2015 findet, ist der Hammer. Wenn es was gibt, wird es teuer werden. Befürchte ich, weil es war wirklich ein legendärer Jahrgang. 2014 kann man auch noch trinken, war ein bisschen kälter. Aber trotzdem super. 2011, wenn es das noch gibt, absolut empfehlenswert. War ein bisschen schnell diese Weinsaison, also muss ein bisschen früher geerntet werden, aber hervorragend. Guckt, dass ihr da was kauft, Leute. Kann ich nur empfehlen, ich bin absoluter Mosel-Riesling-Freak. Das wird mir vielleicht auch irgendwann zum Verhängnis, weil die Objektivität verloren geht. Nichtsdestotrotz, seid begeistert für die Mosel, fahrt da mal hin und probiert die Rieslinge. Nächste Woche geht es weiter mit einem anderen Gebiet, einem anderen Weinbaugebiet. Vielleicht kann ich da mal ein paar verkosten, muss man mal sehen, je nachdem, wie es ist. Und dann wird es auch mehr als nur Riesling geben, das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr ein bisschen was gelernt habt. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bleibt dabei, trinkt fleißig. Ich wünsche euch was, ein super Wochenende und macht's gut. Ciao.